Da ist er, der Podcast mit Sieblinger Dorfgeschichten. Moderation Beat Sturzenegger. Produktion Yannick Sturzenegger.
Unser Podcast gibt einen Einblick ins Leben der Menschen und in kleine und grosse Anliegen und Begebenheiten aus dem Alltag im historischen Sieblingen.
Der Sturzi fragt nach, der Sturzi will es wissen.
Ja, und da sind wir wieder mit dem Podcast Nummer 4 von der Sieblinger Geschichte. Das heutige Thema und gleichzeitig der Titel vom zweiten Magazin, wo bald erscheinen wird, der heisst «Lakutisch tabere», also «Lakutisch reden». Es freut mich darum außerordentlich, dass ich heute zwei illustre Gäste hier bei mir im Podcast begrüssen darf. Zwei Männer, die sich zumindest auf dem Blatt nur durch ihre Ehefrauen unterscheiden. Da ist einmal auf der einen Seite der Markus Kübler-Mohn und auf der anderen Seite der Markus Kübler-Utz. Der Markus Kübler-Mohn, er ist der Hauptautor vom Magazin «Lakutisch tabere» und damit so quasi der Retter oder zumindest der Bewahrer von dieser Sprache. Mit ihm probieren wir, ein Lakutisch ein bisschen zu reanimieren und etwas über die Herkunft, Entstehung, Verbreitung, Anwendung, Sinn, Zweck, Wortschatz und so weiter zu hinterfragen und zu erfahren. Der Markus Kübler-Utz, er war schon Gast bei den ersten drei Podcasts. Er wird heute dann ein bisschen etwas über den Viehhandel erzählen, aber auch über Sieblinger Händlerfamilien, wo man da in Sieblingen zum Teil sogar noch kennt. Wenn ich jetzt schaue, lakutisch, ich meine, ich bin ein Mauch, das ist schon mal ein sehr lakutisches Wort, obwohl dann ich schon seit gut 46 Jahren hier in Sieblingen wohne. Aber mein Wissensstand schon von hier, als ich auf Sieblingen gekommen bin, ist, lakutisch war eine Geheimsprache unter Viehhändlern. Auch die Jugendlichen haben zum Teil so über Mädchen oder Frauen so ein bisschen geredet. Begriff wie Mauch, Zuzüger, Fremde, eine toffe Goye, eben eine schöne Frau, ein Lau, Meiser, ein Lau, Seg, also ein schlechter Zahl, ein schlechter Kerl. Das war so mein Wissen. Die kulturhistorische Bedeutung vom Lakutischen für Sieblingen erkennt man aber erst, wenn man das neue Magazin, das jetzt rauskommt, gelesen hat. Übrigens, so steht es auch im Vorwort, ist das die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Lakutischen als Sieblinger Händlersprache und vielleicht auch die letzte. Wenn wir jetzt einsteigen, wäre noch cool, wenn wir am Anfang eine Kostprobe von dem Lakutischen könnten haben. Vielleicht hat der Markus Kübler-Utz irgendetwas liest oder sagt auf Lakutisch und der Markus Kübler-Mohn den da übersetzt.
Alexander, als Viehverich, zeget aber ad lakutisch. Was schucken die Bohren? Ich geb dafür die beheime 20 Kadichel, das ist soll. Wir gehen die Duschbes noch ans go acheln und beifen.
Der Alexander ist der Alexander, Ratz Viehverich heisst renne schnell. Zeget aber ad lakutisch, zeget ist ein Kerli oder mehrere. Und dabere heisst reden und lakutisch ist die Sprache. Was schucken die Bohren heisst, was kostet die Kuh? Ich gebe dir für die Beheime 20 Kadichel. Beheimen ist ein Rind, 20 Kadichel ist 20 Franken. Da ist Soll, Soll heisst billig. Wir gehen in die Duschbess, wir gehen ins Restaurant, noch eins acheln und beifen, essen und trinken.
Also, Markus Kübler-Mohn, die Frage der Fragen. Von wo, wenn und wie ist es Jiddisch nach Sieblingen gekommen und wie hat sich daraus das Lakutisch entwickelt? Also vereinfacht gesagt, wie haben Sieblinger Lakutisch tabere gelernt?
Wir fangen mal mit dem Wort Lakutisch an. Das ist eine Verkürzung vom Jiddischen Loschne Kaudesch. Hebräisch Lashon HaKodesh, übersetzt die heilige Sprache. Also im Prinzip ist Lakutisch eigentlich Jiddisch. Jiddisch ist die Mischsprache aus Deutsch und hebräischen Wörtern, wo jüdische Leute im deutschsprachigen Raum geredet haben, von der Schweiz bis nach Norddeutschland und bis in die Ukraine. Es ist im Prinzip so, wie wir heute englische Wörter brauchen im Deutsch, hat man einfach bestimmte Wörter in einer Fremdsprache geredet. Es ist also weder eine Keimsprache noch ein besonderer Code, sondern einfach eine Mischsprache. Und das haben Sieblinger eigentlich von den jüdischen Viehhändlern abgelöst und geschaut und übernommen. Wer also in dem Geschäft hat mitmachen wollte, hat quasi die Sprache einfach übernommen. Jetzt ist die Frage vielleicht, warum ausgerechnet noch in Sieblinger und nicht in den anderen Dörfern? Das ist ja eigentlich die interessante Frage.
Ja, genau.
Die Antwort ist eigentlich die, in Sieblinger hat es prozentual am meisten Viehhändler gegeben im Kanton Schaffhausen. Alle anderen Dörfer hat es 1, 2, 3 Viehhändler gegeben und bei uns hat es viel mehr gegeben. Aber das dann vielleicht auch noch später. Interessant ist, Jiddisch ist eine alte deutsche Sprache mit hebräischen Begriff. Und wir als Schweizer verstehen das eigentlich sehr gut, wenn jüdische Leute zum Beispiel in Jerusalem oder in New York Jiddisch reden, dann verstehen wir das eigentlich relativ gut.
Jiddisch habe ich da noch gesehen. Zum Teil verwendet man das heute noch. Also, ihr habt ja so eine, oder du hast so einen Wortschatz gemacht, so ein Wörterbuch. Und dort hat es Begriffe darunter, wo ich das Gefühl hatte, ja, den kenne ich. Also, wo der Bartli oder der Bartl den Mast holt. Ich habe einfach ein bisschen etwas anderes mir darunter vorgestellt.
Genau.
Kannst du sagen, was das noch heisst?
Genau. Also, Lakutisch ist eigentlich, da haben wir ein Wörterbuch gemacht und das bezieht sich eigentlich meistens auf den Viehhandel, also auf Rinder, Schafe, Geissen, was kostet, sind Zahlen. Und das, was wir als Schweizer sonst eigentlich unter jiddischen Wörtern verstanden, das ist Rotenwelsch oder Gaunersprache. Und die zwei, Lakutisch und Gaunersprache, haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also wo der Bartli den Most holt, das ist tatsächlich Jiddisch, aber das hat nichts damit zu tun, dass da ein Bartholomäus Süssmost sich beschafft, sondern wo Barselme Ort ist, also wo man mit einem Einbruchbrecheisen kann Geld klauen. Und das ist so zustande gekommen, dass die meisten Juden ja arm waren und die haben sich dann als Trödler und Kleinhändler getroffen mit den Kleinkriminellen und die haben die Sprache abgelöst, wo die geredet und quasi einen eigenen Gott daraus gemacht. Aber die Sieblinger, die haben also nicht Gaunersprache geredet, sondern die Händlersprache. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und die Viehhändlersprache, die gibt es eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum.
Danke vielmals. Jiddisch und der Wortschatz jetzt von den Sieblinger und Keimsprache, sie haben ja gleich, irgendwo habe ich gelesen, sie haben gleich so Absprachen gehabt untereinander. Also gerade den Bauern gegenüber, quasi als Kunden, wo ihnen ein Vieh oder Zauber hat sollen abkaufen. Wie hat sich das verhalten? Hat man da, haben die Bauern nicht verstanden?
Ja und nein. Also der Zweck von so Fachsprachen, auch die Doktor reden ja untereinander. In einer Sprache, die man als Patient manchmal dann gar nicht versteht, was die da schwätzen, das sind einfach Fachsprachen. Aber wenn man sich informiert hat, es gibt auch Wörterbücher hat's gegeben, im letzten und vorletzten Jahrhundert, wo sich Bauern dann schlau gemacht haben, dass sie haben, eigentlich herausfinden können, was die Viehhändler untereinander haben tabert. Und der Zweck von dieser Übung war eben, dass die Viehhändler untereinander quasi abgemacht haben, was sie für eine Kuh bieten, dass der Bauer quasi nicht einen Marktvorteil hatte.
Clever, sagt man heute, oder? Ja, Markus Kübler-Monn, ich möchte noch mal schnell eingehen auf die Sprache als solches, vielleicht sogar auf Grammatik. Viele haben ja von der Schule her Mühe mit Grammatik, aber es sieht so aus, du hast vorhin gesagt, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, wir verstehen eigentlich gut, ist Grammatik denn eigentlich gleich auch wie beim Hochdeutschen?
Genau, Jiddisch ist eigentlich die Die Grundlage ist Deutsch mit einer deutschen Grammatik und man hat dann die hebräischen Wörter eingebaut in diese Sprache, so wie man heute mega, super und cool erzählt. Oder Checkches. Also wir bauen eigentlich die englischen Wörter auch einbauen in die deutsche Grammatik und so ist das genau im Jiddischen auch. Also wenn es heisst «ich schaue», heisst auf Hebräisch «aniroe» und auf Jiddisch heisst dann «iroine». Also man hat quasi eine deutsche Endung dazu getan, oder man hat auch Deutsch gesteigert, wie «dof» heisst «gut» und dann «tefer». Aber das gibt es im echten Hebräisch so nicht, das Wort. Also das hat man quasi angepasst im Deutschen.
Also können wir da auf ein Wörterbuch oder auf dein Wörterbuch eingehen und sagen, ich tue mir das so zusammenstellen, nehme, ich weiß auch nicht, Eigenschaftswörter, genau. Nehme Verben und so weiter und baue den Satz daraus.
Genau, so kann man das heute machen.
Super, vielleicht kann ich gleich noch etwas lernen aus Altrein. Was mich noch wahnsinnig wundern nehme, ich habe das Magazin gelesen, deine Arbeit, eben, ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Wie geht man so etwas an? Ich nehme an, Ihre Arbeitsgruppe hat mal gesagt, ja, Siblinge, lakutisch, das ist eine Besonderheit. Irgendjemand muss da angehen. Und du bist dann ausgewählt, da hast du freiwillig gewollt. Aber wie geht man so eine Arbeit an mit dem imposanten Resultat am Schluss?
Also leider ist es uns nicht gelungen, Leute zu finden, die das noch aktiv reden, weil die Sprache eigentlich nicht mehr in Gebrauch ist, aus verschiedenen Gründen. Aber nachher macht man das, was Historiker immer machen. Man geht ins Archiv und sucht und sucht und sucht und informiert sich und sucht Literatur zusammen. Und jetzt gibt es tatsächlich im Staatsarchiv eine Kiste gegeben mit verschiedenen Wörterlisten, wo man vor 25 Jahren hat erhoben im Zusammenhang vom Mundartbuch. Und so ist das eine nach dem anderen. Das ist einfach Detektivarbeit im Prinzip oder wie ein Kriminalkommissar. So macht man das.
Tönt einfach, aber eben, das Resultat ist verblüffend und es ist eine Riesenarbeit geworden. Ich bin fasziniert und ich im Namen auch von der Bevölkerung, denke ich, danke, ich habe das einmal gemacht. Denn wie viel Zeit hast du müssen aufwenden für das? Also ungefähr, wann hast du angefangen und wie lange hat es etwa gedauert?
Also ich habe im August angefangen und mit Recherchieren verschiedene
Archive. Letzten August.
Ja. Aber wenn man natürlich mit Jiddisch schon in Berührung ist und ein bisschen etwas von Hebräisch versteht, dann geht das natürlich viel schneller, als wenn man quasi bei Null anfängt. Also ich habe nicht bei Null angefangen. Ja. Also.
Einen weg. Wirklich imposant. Danke vielmals.
Bitte.
Ja, und jetzt am Mikrofon haben wir einen Wechsel gehabt. Jetzt ist der Markus Kübler-Utz am Mikrofon. Und ich frage ihn gerade, Markus, Viehhandel, lakutisch, Siblinge, das ist so wie so eine Einheit, gehört ein bisschen zusammen. Was ist die Bedeutung des Viehhandels für Siblinge? Hast du da irgendwie Zahlen, Fakten?
Also der Viehhandel ist für Siblinge eigentlich immer sehr bedeutend, sind schon sehr lang. Man weiss, dass im Jahr 1800 bereits Süh-Händler gehabt, da in Siblinge. Und dass in den ganzen übrigen Dörfern vom Kanton Schaffhausen eigentlich keine gehabt. Also Siblingen war hier schon eine Hochburg der Süh-Händler. Und da hat sich dann fortgesetzt. Man kann die Zahlen jetzt über die letzten 150, 200 Jahre anschauen. Und da sieht man, dass eigentlich die Anzahl der Siblinger Händler im Kanton kontinuierlich gestiegen ist. Nämlich von also die detaillierteren Zahlen, die fangen etwa bei 1880 an und da waren es vielleicht etwa 12% gewesen, und im Jahr 1969 waren es bereits 30% gewesen. Also der Viehhandel hat sich in Siblingen eigentlich gehabt. Die Zahl der Viehhändler ist nicht gestiegen in dieser Zeit, aber der Anteil der Siblinger ist gestiegen.
Im Kanton?
Jawohl.
Ja. Also die Hochblüte, wann wäre die gewesen, etwa?
Also ich denke, die wird etwa zwischen 1850 und 1950 sein, etwa die 100 Jahre. Und wenn man in den Quellen schaut, und dann sieht man eigentlich ab 1825 bis 1975, dass dort der Viehhandel sehr oft genannt wird im Zusammenhang mit Familie und auch mit Ereignissen im Dorf und so. Und der hat wahrscheinlich angezogen ab dem Jahr 1800, also dort, wo die Landschaft eigentlich in dem Sinn frei geworden ist, dass sie hat können Berufe ausüben wie andere auch. Und dass dann eigentlich erst ab 1900, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann zurückgegangen ist wegen der ganzen Veränderungen im ganzen Markt vom Viehhandel, von der Landwirtschaft und von der Versorgung mit Fleisch.
Viehhandel, das beinhaltet ja ganz viele Tiere. Man redet bei den Siblinger auch von Süuhändlern. Irgendwo habe ich einmal gelesen, Schlatter, man sagt heute noch Süblinger. Also Schweine sind ja, oder Säue, das war eine Hochburg, Siblingen, oder?
Da war Siblingen wirklich eine Hochburg. Und man kann sagen, ich sage jetzt etwa bis zum Zweiten Weltkrieg haben die meisten Siblinger Viehhändler vorwiegend mit Säuen gehandelt. Und so ab dem Zweiten Weltkrieg ist dann ein Grossvieh eher ins Zentrum gekommen. Und wir hatten auch Familien in Siblingen, die ausgewandert sind, also ja, für Anführungszeichen ausgewandert, nämlich nur nach Neuhausen und nach Schaffhausen.
Aber immerhin, oder?
Wegen der besseren Verkehrsbedingungen, oder? Die haben Bahnanschlüsse gehabt, und das war wichtig wegen dem Verteilen des Vieh. Und die Viehhändler, die hier gegangen sind, die haben dann eigentlich vorwiegend mit Grossvieh gehandelt.
Handel, also da macht man etwas ab. Was für ein Tier, zu welchem Preis und so weiter. Wie ist so ein Handel abgelaufen? Also so schriftliche Verträge hat es ja da sicher noch nicht gegeben.
Nein, schriftlich haben sie, glaube ich, nichts abgemacht, tatsächlich. Oder? Also man muss unterscheiden, wenn Märkte gewesen sind, dann sind die Händler mit ihren Tieren dort hin und haben die Fallbrotte dort. Und die Bauern sind an den Märkten, dann hat man das ausgemacht dort. Und wenn man einig ist, und dann hat man den Handschlag gemacht und der hat dann gegolten. Und dann haben die Händler ja natürlich die Tiere auch müssen irgendwo her haben. Und die haben es, also vor allem ab dem Ersten Weltkrieg, haben sie die Tiere von relativ weit weg hierher gebracht, um dann nachher zu verkaufen. Also aus der Innerschweiz, aus dem Kanton Bern, aus dem Freiburgischen und so weiter. Und da hat mir Walter Kübler erzählt, dass ihm Vater erzählt hat, wenn er auswärts eine Kuh gekauft hat, dann hat man mit dem Scherli ein Zeichen ins Fell geschnitten, damit, wenn die Kuh den Siblingen angekommen ist, er konnte kontrollieren, ob es die gleiche war, die er auch gekauft hat.
Und Viehmärkte, so wie in Schaffhausen auch, dort, der Viehmärkte oder Säumärkte?
Säulimärkte im Seidenhof.
Ja, genau.
An der unteren Hochstrasse.
Ja, genau. Ja. Also jetzt ist ein Parkplatz, oder ich weiss nicht.
Ganz genau.
Heute auch noch. Der Niedergang vom Viehhandel, was waren da die Gründe gewesen? Oder was war die Schuld gewesen?
Es sind Strukturveränderungen eigentlich vor allem in der Landwirtschaft gewesen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja die Landwirtschaft einen grossen Wandel durchgemacht. Und der Hans Kübler-Willimann, der Ronny, hat mir noch in den 70er Jahren mal erzählt, er hat es verglichen, ähnlich wie mit dem Lädeli-Sterben. Unter anderem, wo Grossverteiler gekommen sind und immer mehr Fuß gefasst haben, haben die direkt Verträge gemacht mit Bauern, wo ihnen dann Tiere aufgezogen haben und man es in den Schlachthof gebracht hat. Und dann ist der Handel im Prinzip ausblendet worden, ja. Ist eigentlich umgangen worden. Und so ist dann da eigentlich zum Erliegen gekommen. Aber da hat sich, also das war ein Prozess gewesen, der sich über ein paar Jahrzehnte erstreckt hat. Aber bis Ende des letzten Jahrhunderts ist er mehr oder weniger fertig gewesen.
Ja, aber das heisst auch, parallel dazu, die lakute Sprache hat du da auch noch abgenommen, ja?
Ganz genau.
Ist am Aussterben, ja, oder? Ja. Schade, eigentlich, ja. Der Niedergang. Du hast vorher gesagt, Ronny, es gibt die typischen Händlerfamilien in Siblingen. Also das Ronny sind die einen gewesen. Ich habe gelesen vom Kronewirt Schmicksander, Schirmschangen, Specklis, Hansenbaschis, Schuhhanissen, Otto Weber, Emil Weckerli, Händler von Siblingen in Schaffhausen, Alex Weber, Neuhausen, der hast du schon erwähnt, und Schaffner, die Jessenhofen. Das waren so die wichtigsten gewesen. Kannst du über die eine oder andere Familie da etwas Kurzes erzählen?
Also im vorletzten Jahrhundert, so von 1820 bis 1870, da haben die Schaffner eine sehr grosse Rolle gespielt. Und zwar nicht bloß im Viehhandel da in Siblingen, sondern in allen Bereichen. Die sind auch in der Politik sind, tätig gewesen. Es hat zwei Tierärzte aus dieser Familie aussen, die Schaffner geheissen haben. Und die Schaffner, die haben wirklich ein sehr florierendes Geschäft, auch in dem Viehhandel gehabt. Das ist sicher eine wichtige Familie, die dann auch Ableger hat. Beispielsweise die Schaffner in Diessenhofen, die kommen von dort her. Dann ist die Händlerfamilie Weber, die dann eben später auf Neuhausen aus disloziert ist. Das war eine sehr wichtige Händlerfamilie gewesen. Und die Händlerfamilie, die hier in Siblingen weiter tätig waren, die hat man natürlich auch kennt. Wir haben es erwähnt, das Ronis, oder? Das war der Hans Kübler-Willimann gewesen. Die Familie Schuhanis, das ist die Familie, die jetzt noch ein letztes Mitglied noch handelt. Das ist der Pips. Also das ist die Familie Storer. Und er ist der letzte Viehhändler jetzt hier in Siblingen, der immer noch mit über 70 jetzt noch Kalberhandel betreibt.
Zum Glück, muss man sagen, oder? Danke vielmals. Ich glaube, wir runden hier langsam ab, weil in Kürze kommt dann ein zweites Magazin raus und unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer müssen natürlich auch noch etwas gelesen haben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für den Besuch hier im Podcast von Siblinger Geschichten, die beiden Markus Kübler, Mon und Utz. Herzlichen Dank.
Danke vielmals. Vielen Dank.
Und da ist er, der Podcast mit Siblinger Dorfgeschichten. Moderation Beat Sturzenegger. Produktion Yannick Sturzenegger.
Unser Podcast gibt einen Einblick ins Leben der Menschen und in kleine und grosse Angelegenheiten und Begebenheiten aus dem Alltag im historischen Siblingen. Der Sturzi fragt nach, der Sturzi will es wissen.